Guten Abend und ein herzliches Hallo in die stürmischen Weiten des Dreieckland. Hier ist die Schule Welle mit einer neuen Ausgabe des rosa-roten Kaffeeklatsch.
Bereits zum dritten Mal präsentieren wir euch bei Kaffee und Kuchen eine bunte Mischung an Klatsch und Ratsch aus Showbiz, Sport und Politik.
Und passend zum ungemütlichen Wetter haben wir die Stühle etwas näher an den Kamin geschoben und machen es uns mit Kuchentellern bewaffnet am wärmenden Feuer bequem.
Vor dem imaginären Kamin sitzen für heute
der Dieter,
der Hartmut
und der Alex.
Und ihr könnt auch mitklatschen. Wie? Das verrät euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Feuer brennt nicht nur im Kamin, sang Iron Shear bereits 1978 und vertrat damit Deutschland beim Concours Eurovision de la Chanson in Paris.
Alex, wo bitte?
In Paris.
Nein, das davor.
Concours Eurovision de la Chanson. Okay, heute würde man Eurovision Song Contest sagen, aber das konnte man den Franzosen damals nicht antun, wo sie so stolz waren, dass der Wettbewerb in ihrem Land stattfand.
Wo wir jetzt gerade bei Feuer sind, unser Kaminfeuer prasselt im Hintergrund, hört ihr das?
Mhm. Das
ist schön. Mir ist ein bisschen warm, sollen wir das vielleicht mal ein bisschen kleiner drehen oder so?
Ja, rutsch halt ein bisschen zurück.
Hm? Okay, ist schon besser.
Ja, ja, okay.
Danke. Jetzt geht's.
Ich bin ein heißer Typ, oder wie?
Nee. Ein warmer Bruder.
Geht's schon wieder los?
Ich bin ein warmer Bruder. Das muss man doch mal sagen dürfen.
Das kann ich von mir nicht behaupten als Einzelkind.
Ja, siehste, ich habe Geschwister, Ed Spades und bin trotzdem Einzelkind. Aber das ist ein trauriges Schicksal, über das wollen wir heute nicht reden. Reden wir über ein anderes trauriges Schicksal, reden wir über das der olympischen Flamme. Zurzeit findet doch in Russland dieser Fackellauf statt, dieser olympische. Und da haben die doch tatsächlich das olympische Feuer vor ein paar Tagen an den Nordpol gebracht. Und ja, mancher mag sich vielleicht auch gewünscht haben, dass sie es dort gelassen hätten.
Ich glaube, ich werde auch einer von denen gewesen.
Aber ist nicht gefährlich? Nordpol, die Pole schmelzen doch eh schon.
Ich denke auch, dass es so klimamäßig, weltklimamäßig keine so gute Idee war. Aber man macht halt, was man kann.
Ja, und man kann offensichtlich viel in Russland.
Oh ja. Da würde ich aber auch zustimmen. Da wird irgendwie ja, für Showzwecke irgendwie kein Effekt gescheut. Der sei ja noch so billig teuer.
Aber ein bisschen spektakulär ist ja schon. Also ein bisschen beeindruckend ist mich wirklich ehrlich schon. Sonst würde man nie darüber sprechen hier heute.
Ja, aber normalerweise wird ja diese Fackel von Olympia aus in Richtung Austragungsort der nächsten Olympischen Spiele getragen oder transportiert und dann halt in diesem Land noch mal ein bisschen so rum, ne, damit alle mal drauf gucken können.
Ja, aber da hat man ja aufgehört, glaube ich, wo das in Peking war, das doch die ganze Welt zu tragen, weil es dann eben überall in Paris und sonst was zu riesengroßen Demonstrationen kam und deswegen wird das primär nur noch im eigenen Land rumgetragen.
Aber seit wann gehört der Nordpol zu Russland?
Ich glaube, die haben da auch ein oder? Ist das, also bei der Antarktis weiß ich, dass da einige Länder ihren
ja, die haben Stück Forschungsstationen
Kuchen, und ihren Kuchen, ja. Ein Stück von Kuchen da. Ja.
Aber an dieser Stelle muss ich mal kurz unseren Hörer hier, Paddy, begrüßen. Der sagt nämlich, die Fackel sei gar nicht mehr am Nordpol, sondern im All.
Da wollen sie hin, ja. Genau. Hi Paddy, grüß dich. Ich habe auch das auch gelesen, dass die das Ding ins All schießen wollen. Allerdings nicht brennend, wie ich jetzt
Da muss man fein unterscheiden. Die Fackel haben sie schon hingetragen, wenn man mit der Fackel dieses komische Teil meint. Aber Flamme ist da.
Die Flamme, also das olympische Feuer nicht, denn das würde im Weltall auch relativ schnell ausgehen.
Ja, und ich glaube, das sind schlicht und ergreifend auch Sicherheitsbedenken. Aber ich stelle mir halt dann die Frage, was soll der Spaß? Ich meine, da kann man auch ein Feuerzeug oder sonst was mit hochnehmen.
Zumal sie ja auch schon ein Feuerzeug benutzt haben, um die Fackel wieder anzumachen, nachdem das ausgegangen ist unterwegs.
Also so gesehen steht das in Russland nicht unter einem guten Stern, aber ich glaube, da...
Davon haben sie aber viele Sterne, oder?
Nicht gute Sterne, oder?
Ja, das auch.
Weil... Jetzt gerade mit diesen ganzen neuen Gesetzen und so ist das ja alles in den Blickpunkt gerückt. Im Prinzip beobachtet man ja jede einzelne schwule bzw. anti-schwule Aktion in Russland jetzt besonders genau. Da war doch erst vor kurzem was in St. Petersburg.
Ja, St. Petersburg war ja eine traurige Vorreiterin dieser Anti-Schwulen-Propaganda-Gesetzgebung.
Ach stimmt, das war ja, bevor es überhaupt im ganzen Bund oder im ganzen Land. Im ganzen Land war, ja.
Aber die haben jetzt auch wieder was ordentlich am Dampfen da. Da ist nämlich am letzten Sonntag war das, ne, Alex? Da stürmten zwei Männer in ein geschlossenes Treffen von Lesben und Schwulen im Community-Zentrum. Eine Organisation, La Sky heißt die. Die arbeiten auf dem Gebiet der AIDS-Prävention. Und die hatten da so ein Regenbogen-Café. Eben eine geschlossene Veranstaltung, also keine Kinder und Jugendlichen oder sonst irgendwas anwesend. Und da hat ein Mann mit einer Druckluftpistole um sich geschossen und ein anderer hat einen Baseballschläger dabei gehabt und die haben da also die Leute attackiert. Einer wurde sogar so schwer verletzt am Auge, der hat ein Geschoss ins Auge bekommen, dass das Auge operiert werden musste, aber nicht gerettet werden konnte. Also da hat jetzt ein Auge verloren. Eine Frau wurde so zusammengeschlagen, dass sie also mehrere Blessuren davon getragen hat. Und das ist also alles andere als eine rühmliche Geschichte.
Ja, das müsste man sich so vorstellen, wie wenn wir im Freitagscafé sitzen würden plötzlich die Tür aufging und da irgendwelche
Schlägertypen
reinkommen. Ich glaube, man geht sogar von Rechtsradikalen aus in dem Fall, oder?
Ja, da war was zu hören, dass es angekündigt wurde, dahingehend, dass auf rechtsradikalen Webseiten stand, man soll aber bitte schön auf die Nachrichten achten am Tag danach. Also das scheint wohl keine Tat zweier Einzelner gewesen zu sein, sondern geplant von einem rechtsradikalen Hintergrund als Aktion. Die sind allerdings ziemlich dilettantisch vorgegangen und dann auch schnell wieder abgezogen. Also da hätte noch viel Schlimmeres passieren können.
Da fragt man sich nur, was haben die davon? Ich meine, auf der einen Seite geht es ja um Schulenpropaganda. Ich meine nicht, dass ich das gutheißen würde, aber da geht es halt darum, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wie gesagt, da sollte auch nichts passieren, aber hier war das ja sogar was wirklich hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat und wo einfach sich halt Gleichgesinnte getroffen haben und ich meine.
Aber was geht in so einem kranken Hirn vor, der das als Mutprobe oder als um sich selbst zu beweisen oder was auch immer machen muss, andere Leute zusammenzuschlagen und sucht sich die vermeintlich Schwächsten aus, damit er selber halt nicht so stark sein muss?
Ja, da stellt sich auch die Frage, ist es wirklich dieses Schwulenpropagandagesetz dafür verantwortlich? Oder die Russen werden es mir jetzt verzeihen, die toleranten Russen, aber oder ist das ein gesellschaftliches Problem, das unabhängig von diesem Gesetz ist, dass einfach das Land in dem Bezug einfach noch nicht so weit ist?
Homophobie ist tief verwurzelt in der russischen Gesellschaft, insbesondere eben auch in der orthodoxen Kirche. Und alle, die sich mit der verbunden fühlen, plappern das natürlich dann schön nach. Ja, aber in Deutschland gab es so Ähnliches halt auch schon durchaus mal. Da hat man halt einen anderen Sündenbock gehabt erstmal. Aber Hauptsache irgendjemanden, auf dem man rumhacken konnte.
Das heißt, es war im weitesten Sinne, es war damals und ist jetzt auch im weitesten Sinne gesellschaftsfähig. Das heißt, man hat gar nicht drüber nachgedacht ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Ja, also diese Beschlüsse der Parlamente werden von der breiten Bevölkerungsmehrheit getragen.
Das heißt, im Endeffekt wird etwas, was in den Köpfen drin ist, quasi noch im Nachhinein legitimiert.
Richtig, es wird allerdings halt auch auf die Spitze getrieben dadurch, dass diese Gesetzgebung ja eigentlich nur verbietet, dass man Kindern jetzt nicht irgendwelche schwulen Pärchen vor die Nase halten soll. Dass diese schwulen Pärchen dann allerdings von Schlägertrupps verprügelt werden, vergewaltigt werden und was weiß ich nicht noch alles, das steht natürlich nicht im Gesetz drin, aber das ist in der Gesellschaft dann halt eben sozusagen über den Freibrief, ja, man weiß ja, dass das die verabscheuungswürdigen Schweine sind und mit denen kann man es ja machen.
Ne? Ja, es wird ja sogar richtig gehend provoziert, indem sich in irgendwelchen Foren Rechtsradikale oder so als Schwule ausgeben und solche Jungs einladen und
die dann halt misshandeln vor laufender Kamera und das ins Internet stellen. Und das wird nicht rechtlich und nicht stark und krass und ich fährt das Wort nicht an, also nicht wirklich restriktiv verfolgt.
Im Gegenteil, man fühlt sich ja eigentlich, auch wenn das Gesetz das jetzt nicht wirklich deckt, aber man fühlt sich ja durch die Gesetzgebung bestätigt in seinem
Richtig.
Handeln.
Richtig, und da liegt dann halt auch der Vorwurf.
Die Geister, die Marie vom Endeffekt. Putin mag ja vielleicht noch edle Absichten haben, was ich jetzt nicht glaube, aber man könnte es ihm unterstellen. Aber in dem Moment, wo er die schützende Hand praktisch vor auch Minderheiten wie eben Schwulen, Lesben und so weiter, die schützende Hand wegzieht, so schnell ist man halt dann auch, sind die alle noch freiwillig geworden.
Ja, da fragt man sich, was war zuerst da, das Huhn oder die Henne, das Ei und die, das Huhn, oder, fühlen sich die Leute durch die Gesetzgebung bestärkt oder richtet sich die Gesetzgebung nach den Empfindungen des Volkes und auch auf Hinblick die nächsten Wahlen, dass man dem Volk halt nach dem Mund reden will durch die Gesetzgebung?
Ich denke, Putin sucht da Mittel, wo man halt möglichst viele Leute unter ein Dach bringen kann, weil es ist schon sehr schwierig, so ein riesiges Reich halt im Endeffekt zusammenzuhalten und viele Sachen, die er machte, die kommen vielleicht beim Volk nicht unbedingt so wahnsinnig an, aber bei solchen Sachen kann er natürlich Punkte sammeln, ja. Wie auch ein unser Herr Seehofer mit der Maut zum Beispiel auch. Oder also sagen wir, jo, das ist schon recht.
Man sucht sich halt etwas, wo sich die meisten einig sind, ein gemeinsames Feindbild oder ein gemeinsames Hassbild oder was auch immer und überdeckt damit dann halt die eigentlichen Probleme.
Also, dass da irgendwie Hungersnöte gibt und ähnliches, das vergisst man dann halt dann auch.
Man hat einen Punkt, wo man weiß, dass die Bevölkerung zustimmt.
Ja.
Und dann vielleicht über andere Sachen, wo sie nicht zustimmen wird, quasi hinwegsieht.
Ja, es wird halt ein großes Brimborium gemacht, wo man dann durch die Hintertür dann eben zum Beispiel einen Haufen Gelder verschieben kann oder sowas, ja, mal Svetlana uns auch erzählt hat. Dass da auf der einen Seite halt eben dieses Schwulenpropagandagesetz hoch gepusht wird überall in den Staatsmedien und in der Gesellschaft auch und die richtigen Schweinereien im Hintergrund laufen, die halt dann keinen mehr interessieren. Ne? Hm. Ich meine, das ist bei uns auch nicht so anders. Also ich sag nur Fußball, WM, EM oder sonst was und im Rahmen dessen werden Gesetze verabschiedet, die irgendwie keiner so richtig mitgekriegt hat.
In Deutschland ist das ja auch mit der Homophobie in Staat und so weiter, dass die Fußballer nicht outen, wird ja immer wieder damit argumentiert, nicht weil es die Gesellschaft nicht bereit dazu wäre, aber weil es halt eben diese Gruppe der Hooligans ist in den Staaten, das ist vielleicht nur eine kleine Gruppe, aber die halt quasi die Meinungsbildung übernommen haben innerhalb der Staaten.
Ja, die am lautesten schreien, werden halt als erste gehört.
Das ist jetzt halt die Frage, ob das in Russland auch so ist. Ob die Bevölkerung als Ganzes jetzt wirklich so homophobisch, wie es für einen Außenstehenden aussieht, oder ob es eben nur diese extremen Beispiele sind, die man halt immer in der Presse liest, wie es wie dieser Fall in St. Petersburg, dass da wirklich irgendwelche Rechtsradikale, irgendwelche Hooligans oder so auf die Schulen.
Ja, die Bevölkerung muss ja nicht unbedingt homophob sein. Es kann einfach sein, dass es auch teilweise egal ist, weil sie andere Probleme haben. Sie sind vielleicht tendenziell nicht dagegen, solche Gesetze zu erlassen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es jetzt ihr Lebensziel ist, jetzt homophobe Gesetze auf den Weg zu bringen. Also ich denke mal, das ist auch sehr viel einfach so was Lethargis. Das interessiert die Leute nicht so wirklich. Aber wenn, dann finden sie es eher seltsamer, Schwule und Lesben machen.
Und solange halt Leitbilder, wie zum Beispiel Kirchenobere oder Politik, Vorstände das propagieren, wird dem halt gefolgt. Mhm. Das ist natürlich dann, umgekehrt geht es ja genauso. Wenn sich halt ein Popstar hinstellt und sich als liberal und homophil oder
ja, und vor allem
lautet das Gegenteil von homophob.
Homophil, ja.
Nein, homophil ist eigentlich was anderes.
Aber das ist ja eben das Interessante, genau deswegen, weil man diese Schwulenpropaganda, wie es ja heißt, verbietet, nimmt man ja dem normalen Volk die Möglichkeit zu sehen,
sich zu informieren,
sehen, dass Schwule eben nicht nur Kinderschänder sind und Perverse und sonst was. Genau das können die eben dadurch nicht zeigen, sondern also ganz normal.
Nur abgesehen von der AIDS-Präventionsproblematik und der ganzen Aufklärungsgeschichte, die dadurch halt eben nicht mehr öffentlich sein darf. Also das ist eine Katastrophe. Das ist ein Rückschritt ins Mittelalter, sorry. Ja. Da ist das doch zum Glück ein Unterschied wie Tag und Nacht, was wir hier zumindest noch erleben dürfen in Deutschland.
Allerdings, ja.
Ja, zumindest darf man sich, ich möchte nicht wissen, was so in manchen Gegenden abgeht, aber man darf sich zumindest darüber äußern. Und
genau, wir dürfen hier auch Radio machen und müssen nicht damit rechnen, dass wir gleich von irgendwelchen Baseballschlägern...
Ja, ich hoffe, wir werden jetzt nicht eines Besseren belehrt, aber nein. Ich meine, Hooligans gibt's überall, sogar im Radio.
Aber ich darf vielleicht nochmal daran erinnern, man darf uns natürlich was mit uns chatten und wenn jemand noch was zu dem Thema auch was sagen möchte, der Paddy macht das sehr fleißig, der ist nur auf die Astronauten eingegangen, es gibt ja wohl morgen morgen oder übermorgen wurde es ein Foto mit den zwei Astronauten mit der Fackel in der Hand und im Hintergrund die Erde. Das wurde anscheinend geplant. Also wenn jemand Informationen hat oder auch zu anderen Themen mit uns sprechen möchte, kann er gerne mit uns chatten unter www.schwulewelle.de.
Da einfach auf Chat klicken. Und wir machen jetzt hier zum Thema Hooligans und Tag und Nacht noch ein bisschen Musik. Nämlich ein russisches Stück, das von einem nächtlichen Hooligan handelt, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Hier ist Radio Dreieckland und du, ja, genau du, du hörst die schwule Welle.
Moment, Moment, das war jetzt.
Entschuldigung. Okay. So lecker der Kuchen, so der Ding.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Beim Kuchen, gell?
Beim Klatschen. Wir wollten noch zu Russland noch was nachtragen.
Genau.
Es gibt nämlich jetzt tatsächlich den ersten russischen Homosexuellen, der in Deutschland Asyl bekommen hat, aufgrund seiner Verfolgung als Schwuler. Es ist ein Meilenstein in der Asylpolitik. Pavel heißt er. Nee, eigentlich heißt er nicht Pavel, aber es ist ein falscher Name.
Ach so.
Aber er wird Pavel genannt. Der floh aus Angst vor Bestrafung von Russland nach Deutschland. Und das war schon im April übrigens. Und jetzt hat er seine Anerkennung bekommen. Und da war er so gerührt, dass er einfach losgezogen ist, einen Strauß rote Rosen gekauft hat und sich dann in die Fußgängerzone gestellt hat und den Leuten einfach eine rote Rose geschenkt hat, weil er so glücklich war, dass er jetzt in einem Land leben kann, wo er keine Angst haben muss, verfolgt zu werden, nur weil er schwul ist.
Ja, und was hat im Endeffekt jetzt wirklich dazu geführt? Einfach die Tatsache allein, dass er schwul ist, ist noch kein Asylgrund.
Die restriktive Gesetzgebung und die Gefahr um Leib und Leben im Heimatland. Und das Land ist nicht willens oder in der Lage, die Minderheit Schwule so zu schützen, dass sie nicht Angst um Leib und Leben haben müssen. Ja, und das ist Asylgrund.
Nicht nur in der Lage, ich meine, es wird ja explizit sogar noch gefördert.
Aber es besteht ja nur die Gefahr oder die Vorfreude, dass sehr viele russische Bürger hierher kommen?
Das ist jetzt die Frage, wie überprüft man jetzt, ob jemand wirklich schwul ist?
Genau.
Also die in den Arabischen Emiraten, die hatten ja so eine Idee irgendwie. Ne?
Ach ja, stimmt, da war was.
Die wollten da ja irgendwelche Sonden einführen oder so, nachgucken.
Oder irgendwas habe ich mal gelesen, auch dass den Leuten irgendwelche Bilder gezeigt wurden und dann geguckt wurde, auf welche Bilder sie wie reagieren.
Also sowas hat man ja früher schon gemacht, dass man dann den Herrschaften so eine Druckmanschette ums Glied gebunden hat, was dann eben auch Veränderungen im Umfang und in der Stellung reagiert hat. Ja, ich keine Ahnung, wie die das machen wollen. Aber ich denke mal, dadurch, dass jetzt auch von europäischer Seite her das Thema aufgegriffen wurde, als weiterer Asylgrund die Verfolgung von Minderheiten und eben auch erweitert eben nicht nur politisch Verfolgte, sondern auch eben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Verfolgte. In Hinblick auf Afrika ist es natürlich ein ganz, ganz heißes.
Die Frage ist nur, ob diese Länder, aus denen die Leute kommen, ob die das dann eher als Ohrfeige sehen und vielleicht ihre Meinung überdenken oder ob die sich einfach nur amüsieren. Ja gut, wenn ihr die Schwulen haben wollt, dann nehmt sie halt.
Ich denke ja, zweiteres auf jeden Fall. Das dürfte recht egal sein jetzt in Russland, dass wir einen aufgenommen haben hier, einen schwulen Russen. Und ich denke, also die Gefahr sind schon da, dass einige rüberkommen. Was natürlich auch das Problem ist, dass die Widerstandsbewegung in Russland natürlich auch geschwächt wird. Weil das scheint ja oftmals ein sehr engagierter, junger Mann zu sein, der eben auch es auf sich nimmt, in ein fremdes Land zu gehen, dort versucht, Aufnahme zu finden. Der wäre sicher auch sehr engagiert gewesen in Russland möglicherweise, um gegen das Gesetz vorzugehen. Also ich finde es gut, dass er aufgenommen wurde, aber es ist ja ein bisschen, vielleicht ein bisschen mit dem Dritten Reich, aber es sind sehr viele kluge Köpfe, sind damals geflohen. Und die waren einfach dann auch nicht mehr in Deutschland hier. Und sowas kann natürlich sein, dass dann die engagierten Schwulen und Lesben und ähnliche einfach nicht mehr in Russland sein werden und auch nichts mehr erreichen können.
Das heißt, das Ziel sollte, also so gut und positiv diese Entwicklung ist, dass das eben als Asylgrund anerkannt wird, muss aber das langfristige Ziel trotzdem sein, die Lebenssituation von Homosexuellen in ihren Heimatländern
zu verbessern.
Ja.
Dass sie halt nicht mehr fliehen müssen, ja klar. Sagen wir so, in Bezug auf Russland ist natürlich so, ja, sind die Mittel etwas eingeschränkter als jetzt in Ländern, die von unserer Entwicklungshilfe profitieren. Mhm. Da hätte man natürlich dann auch noch Mittel und Wege, politisch wie auch finanziell Einfluss zu nehmen auf diese Länder. Bei Russland ist es nicht gegeben. Wenn wir jetzt sagen, wir kaufen euer Gas nicht mehr oder so, ja, das wird keiner machen.
Das sagen die ja selber schuld.
Dann müssen wir uns halt jetzt einfach auf unsere russischen Schwestern freuen und hoffen, dass die ja ein bisschen was mitbringen.
Ich denke, es muss einfach beiderseitig sein, dass wir sie mit offenen Armen empfangen und gleichzeitig aber auch uns mit dafür einsetzen, dass vor Ort die Situation
verbessert. Haben wir ja auf dem CSD in Stuttgart auch versucht. Wir haben ja unseren Teil dazu versucht beizutragen, Öffentlichkeit zu schaffen für die Problematik in Russland.
Und nicht nur auf dem CSD in Stuttgart. In Mannheim gab es vor kurzem auch so eine ähnliche Aktion, die, also das wurde von dem CSD-Verein organisiert. Mhm. Und zwar ein Kiss-In in Mannheim.
Aha.
Und zwar gab es auch eine Demonstration gegen die homophobe Gesetzgebung. Und der Abschluss dieser Kundgebung war dann ein Kiss-In im McDonald's. Aha. Wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen.
Gut, auch wenn sie es da machen.
Ja, warum haben sie denn das ausgerechnet im McDonald's gemacht?
Genau, deswegen, das ist eine gute Frage. Sie haben es deswegen im McDonald's gemacht, weil McDonald's einer der Hauptsponsoren der Olympischen Spiele, also grundsätzlich der Olympischen Spiele ist und damit auch der Olympischen Spiele in Sochi.
Und Sochi liegt in?
Liegt in Russland. Und da haben wir den großen Kreis.
Jetzt wieder. Verstehe ich.
Und es sind noch andere Firmen wie Coca-Cola und so, die grundsätzlich Sponsoren sind. Und es ging in dem Fall gar nicht darum, gegen diese Firmen explizit zu demonstrieren, gegen ihre Firmenpolitik, sondern mehr darum, dass man nicht gewillt ist, dadurch, dass man diese Firmen finanziell unterstützt, indem man Kunde dort ist, unterstützt man ja quasi auch die Olympischen Spiele in Sochi und damit unterstützt man eben auch die Politik, beziehungsweise dass dieses Land sich halt so glorreich da präsentieren kann. Und das ist einfach der Hintergedanke. Also man will weniger einen Boykott machen, wo man den Firmen schadet, sondern man will einfach den Firmen sagen, wir haben eigentlich nichts gegen euch, aber unser Geld soll halt nicht in diese Veranstaltung fließen.
Aber gibt es da nicht auch eine Gefahr, wenn man das Ganze betrachtet? Ich finde es eine sehr gute Aktion, aber die Gefahr ist natürlich auch, wir gucken alles aus unserer Richtung. Also wir sind schwul, machen eine schwule Sendung, es gibt die schwule Community und ja, wir finden die Aktion vielleicht prinzipiell gut, aber die Olympischen Spiele sind ja nicht nur eine Plattform für die Schwulen, für die Lesben. Es ist natürlich in dem Fall ja sehr aktuell aufgrund der Gesetze in Russland, aber generell geht es ja auch um Sport, es geht darum, dass junge Leute Sport machen und so weiter. Es gibt sehr viele andere Werte, die die Olympiade ja auch darstellt. Ist da nicht die Gefahr recht groß, dass man dann auch solche Dinge dann gefährdet?
Ja, da sprichst du das ein ganz heißes Eisen an. Genau diese Sachen sind eben inzwischen auch umstritten. Geht es der Olympischen Bewegung, dem Olympischen Komitee überhaupt noch um diese Ziele? Ich meine, das fangen jetzt im Vergleich zu der Schwulenpropaganda-Problematik ein eher kleineres Problem. Aber wenn man anfängt, so Sachen wie sich zu überlegen, das Ringen aus dem Olympischen Programm zu nehmen, also eine der Ursportarten, da muss man sich schon fragen, ja, warum? Wie weit. Ja, weil es angeblich populär genug ist und so weiter. Weil sich genug Geld bringt. Und da ist die Frage, wie wichtig sind im IOC die olympischen Ideale denn wirklich?
Ja, aber man muss ja auch sehen, es geht ja nicht ums IOC nur, sondern es geht ja auch um die ganzen Sportler, die das Ganze machen. Die will ich dahin leben, die so mit früh anfangen, Sport zu betreiben.
Ja. Du denkst an Jugend trainiert für Olympia in der Schule, was wir alle so geliebt haben.
Wenn es ja im Endeffekt, gäbe es die Olympiade nicht, wird es ja auch alles genommen, diese ganzen Ziele, die ja schon gut sind, auch wenn natürlich der Kopf des Ganzen natürlich problematisch ist.
Ja, aber ich meine, genau mit solchen Aktionen will man ja den Sponsoren zeigen, wir wollen jetzt nicht die Olympischen Spiele kaputt machen, sondern wir wollen nur, dass man sich dafür einsetzt, dass eben genau diese Tugenden, die du angesprochen hast, dass die vielleicht wieder mehr berücksichtigt werden und dass dann die Sponsoren mehr Druck auf ihre ja, auf die, die halt ihre Gelder kriegen, ausüben und sagen, wir unterstützen euch nur, wenn ihr mit unserem Ethikcode, ich meine, McDonald's, man kann halten von dem, was man will, das ist ein internationaler Konzern und hat genug Skandale gehabt, aber auch der hat gewisse Ethik, wie sagt man?
Grundsätze.
Und da passt eigentlich ja das, was es gerade in Russland abgeht, nicht.
Ja, der Diversity-Gedanke ist bei McDonald's ja auch groß geschrieben. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu dieser ausgrenzenden Gesetzgebung.
Also Sinn und Zweck ist gar nicht, irgendwas kaputt zu machen, sondern Sinn und Zweck ist im Gegenteil, richtungsweisend auf die einzuwirken, dass dieser olympische Gedanke weiterleben kann.
Apropos, wer hat eigentlich angefangen bei den Ringern, dass die jetzt also angezogen sind?
Oh, das ist eine schlüpfrige Frage.
Der olympische Gedanke war ja eigentlich eher so, dass die da alle nackig im Stadion rumrennen.
Also dass eigentlich die Olympischen Spiele eine höchst homoerotische Veranstaltung waren schon, ursprünglich. Ne? Sollte man vielleicht...
Durften auch nur Männer zugucken und so. Aber gut, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so angemessen, ja.
Gut, da passt es wieder, dass wir nur Männer zugucken dürfen, dass das Internationale Olympische Komitee in der Schweiz ist. Da wurde das Frauenwahlrecht ja auch erst, ich glaube, in den 70er Jahren eingeführt, also noch nicht so lange her. Also irgendwie schließt sich da so langsam der Kreis wieder.
Eigentlich sind es sogar 5 Kreise, wenn man es genau nimmt.
Ja, darf man das überhaupt sagen, die Olympischen Ringe? Da ist ja alles geschützt und das ist ja auch so ein Punkt, der immer wieder Kritik auslöst, dass die Sponsoren dermaßen extremst geschützt werden, dass man, naja, man darf vielleicht gerade noch aussprechen, Olympische Ringe, aber irgendwo darstellen, ohne dass man offizieller Sponsor ist und so weiter, da wird es dann schon...
Aber wenn man so ein kleiner Juwelier ist und eben ja anlässlich der Olympiade Olympische Ringe designt, dann kriegt man eins aufs Dach.
Ja, dann Bäcker, der Brezeln backt, die wie die Olympischen Ringe aussieht oder so, einfach nur aus purer Freude an der Veranstaltung. Ja. Das geht alles nicht.
Es geht alles nur ums Geld.
Ja, geht alles ums Geld. So wie auch bei der käuflichen Liebe, da geht alles auch nur ums Geld.
Wie kommst du denn jetzt, bitteschön, auf die käufliche Liebe?
Ja, dann schau mal hier auf deine Playlist. Vielleicht haben wir was Passendes zu der Thematik vorliegen.
Meinst du Übergänge, Mensch.
Probier's einfach mal, sollen die Hörer entscheiden, ob es passt.
Okay, also ich hätte jetzt hier von Rammstein Moskau aufliegen. Wobei, da denke ich jetzt erstmal an Russland und denke ich an Russland bei der Nacht.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Augusta. Was einst Klaus Wowereit in Berlin durchzog, geschah nun auch in Maine. Mike Michaud, seines Zeichens Kandidat auf den Gouverneursposten, machte Spekulationen seiner Gegner über seine sexuelle Orientierung ein Ende und outete sich kurzerhand. Ja, ich bin schwul, rief er seinen Gegnern zu und sagte weiter, aber welche Rolle spielt das? Ich habe nicht vor, mein Privatleben oder das meines Gegners in diesem Wahlkampf zum Thema zu machen. Wir hatten in den letzten Jahren genug negative Politik und zu viele persönliche Attacken. Sein Ziel sei es vielmehr, den Staat wieder in die richtige Spur zu lenken. Die Wahlen finden im kommenden Jahr statt. Freiburg. Das Rektoratsgebäude der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg wird derzeit von einer Regenbogenflagge geziert. Die feierliche Hängung, die bei stürmischem Wetter eine Herausforderung für alle Beteiligten war, wurde durch die Worte von Vizerektor Heiner Schranz begleitet, der sagte, der Regenbogen ist ein klares Signal. Die Uni Freiburg outet sich. Die Flagge hängt anlässlich der derzeitigen Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie, welche vom Schwules Bierreferat des UASTA in diesem Jahr zum dritten Mal an der Freiburger Universität veranstaltet wird. Vizerektor Schranz wies gleichzeitig darauf hin, dass sich der alljährliche sogenannte Tag der Vielfalt 2014 dem Thema sexuelle Identität widmen wird. In diesem Jahr findet der Tag der Vielfalt am 15. November statt und wird unter dem Motto stehen, nicht sichtbare Behinderungen, chronische und psychische Krankheiten. Freiburg. Das Weihnachtsspezial der Schwulen Filmwoche Freiburg findet in diesem Jahr am Mittwoch, den 18. Dezember gegen 21 Uhr im Kino Kandelhof statt. Der Film steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass es zum Film wieder selbstgebackenes Weihnachtsgebäck und Glühwein bzw. Punsch geben wird. Das Weihnachtsspezial der Filmwoche findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Im kommenden Jahr dann gilt es, die Sektkorken knallen zu lassen. Das älteste noch existierende Filmfest Deutschlands geht am 1. Mai zum 30. Mal an den Start. Derzeit arbeitet das rund 10-köpfige ehrenamtlich arbeitende Team bereits schon an dem Programm. Köln. Kaum, dass bekannt wurde, dass es in der Daily Soap unter uns eine schwule Geschichte gibt, da wurde auch schon bekannt, dass die Figur des Yannick nur eine Gastrolle von 3 Monaten darstellt. Da jedoch die Storyline um ihn und Richard Ringo Beckmann, die alles andere als harmonisch verläuft, sehr großen Anklang fand, wächst in den diversen Foren das Begehren, dass der Darsteller des Yannick, der Schauspieler Erik Stehfest, bald wieder in die Serie zurückkehrt. Auf Facebook gibt es inzwischen eine eigene Seite hierfür, die den Titel Yango hat. Ob die Produzenten der Serie den Wunsch der Fans erhören werden, bleibt abzuwarten. Yannick und Ringo sind das erste schwule Paar in der Kölner Soap. In den aktuellen Folgen, die täglich um 17.30 Uhr auf RTL gezeigt werden, ist die Storyline um die beiden derzeit eine Hauptgeschichte. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Das ist die Schwule Welle bei Radio Dreigland, 102,3 MHz hin, und ihr hört die Schwule Welle heute mit einem Kaffeeklatsch. Und weiter geht's mit einem schönen Titel, weil wir uns nachher mit einem schönen Mann befassen werden.
Das war die Code von Paramore. Was
bist du so am Lächeln? Mach mir den Werwolf.
Ja, und zwar aus dem Soundtrack von der Twilight Saga, ich glaube aus dem ersten Teil. Ja, aber warum seid ihr so am Hecheln? Das würde ich jetzt gerne mal wissen.
Ja, wegen des Werwolfs.
Wegen des Werwolfs.
Ja, du meinst eher Twilight.
Du meinst eher wegen dem Schauspieler.
Ja, der Schauspieler. Wie hieß er noch gleich? Taylor?
Lautner.
Lautner.
Wer war das, der Hauptdarsteller? Ich kenne die Serie nicht.
Für manche ist es der Hauptdarsteller, also ehrlich gesagt.
Der einzige Grund, den Film anzuschauen.
Also ich weiß es nicht, wie viele jetzt mich lynchen werden, die da zuhören. Okay, es werden nicht ganz so viele heterosexuelle Mädels zuhören, aber ich habe den Film eigentlich wirklich nur angeguckt und habe ihm vorgespult, um die Szenen mit dem Taylor Lautner zu sehen. Also wie gesagt, hat einer der Werwölfe gespielt, und als Werwolf ist man ja meistens zum großen Teil unbekleidet und doch sehr ansehnlich, der Junge.
Ja, und jetzt hat er natürlich noch eins draufgesetzt, ne?
Ja, er hat eins draufgesetzt. Ich meine, die Twilight-Saga-Filme sind ja dafür bekannt, dass sie trotz aller optischen Leckerbissen doch sehr, sehr, sehr tugendhaft waren. Also da durfte ja nichts passieren bis zum Schluss. Und ich habe ehrlich gesagt den Schluss nicht gesehen, aber ich glaube, da ist auch nichts passiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich jetzt.
Das nennt man selektive Wahrnehmung.
Genau, selektive Wahrnehmung. Und
Taylor Lautner in Zeitlupe vorwärts, rückwärts, aber den Kuss von Bella Blockneni. Wie hieß die nochmal? Bella, und wie hieß der andere, der Vampir?
Da, dieses bleiche.
Der bleiche Vampir.
Bleiche, dürre Börsche da. Ja, nee, da habe ich mir dann doch lieber den muskelgepackten Taylor angeguckt.
Guck, konzentrieren wir uns eher.
Aber was ist denn nun mit diesen Kollegen?
Ja gut.
Dem Taylor Daniel Lautner.
Oh, jetzt kommt der Klugscheißer. Ja, der Daniel. Ja, die Twilight Saga war für ihn nicht der letzte Film oder die letzte Filmreihe. Es ging danach weiter. Hätte man ihm vielleicht nicht unbedingt zugetraut, weil er hat auch für seine Darstellung die, ich glaube Himbeere heißt es, die Goldene Himbeere gekriegt. Das ist so ein Preis für die schlechteste Darstellung, aber das hat, glaube ich, die Leute wenig interessiert, ob das jetzt eine schauspielerisch große Leistung war. Sehr gelobt wurde aber jetzt seine aktuelle Darstellung als Pornostar. Also er ist kein Pornostar, sondern er hat einen Pornostar gespielt.
Ach so, also nicht ein Privatfilmchen ist ins Internet gelangt. Nein, nein, der hat ganz offiziell einen Film gedreht, ne?
Ja, und wie es so in den USA so beliebt ist, ein Remake von einem bereits schon erfolgreichen Film, nein, ich darf es nicht sagen, wir haben schon Schelde gekriegt. Ich sag's trotzdem, den die Eltern unter uns noch kennen.
Wer mag das wohl sein?
Wer,
Der Film.
Achso, der Film. Ich habe gedacht, von wem er Schelte gekriegt hat. Nee, und zwar geht es um Boogie Nights.
Mhm. Den kenne ich.
Ja, da wurde ein Dirk Diggler dargestellt, ein Pornostar.
Aus dem echten Leben.
Aus dem echten Leben, ein großartiger und auch ein großer, und zwar nicht in der Höhe, sondern in anderen körperlichen
Attributen. Also der ist auf Englisch nicht tall, sondern well hung gewesen, ja.
Genau, und das hat diesen Dirk Diggler hat Mark Wahlberg schon vor vielen Jahren.
Als er noch Marky Mark war und ein Unterhosenmodel mit drei Nippeln.
Genau. Und als Unterhosenmodel hat man gesehen, dass er für diese Rolle eigentlich prädestiniert ist.
Ja, wobei das ist so nicht ganz korrekt. Also es gibt mal das Teil, das legendäre Teil von Dirk Diggler auch zu sehen in dem Film Boogie Nights. Aber das war nicht echt. Das sah man auch, wenn man genau hingeguckt hat, also wie ich jetzt zum Beispiel mit Standbild.
Wie es so oft ist, als Unterhosenmodel, die Fantasie ist meistens erregender als wie die Realität. Na, auf jeden Fall hat diese Rolle jetzt eben der Taylor Lautner übernommen.
Naja, hast du den Film schon gesehen?
Nein, ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt schon raus ist. Also ich habe es nur gelesen, dass es eben gedreht wurde und dass er wohl relativ gut rübergebracht hat.
Ja, ich hatte auch also in der Presse gelesen, dass er halt eben diesen Dirk Diggler perfekt dargestellt hat. Einerseits halt eben ja dessen Ernsthaftigkeit, die süße Dummheit und den Größenwahn mit Anmut gepaart. Ja, was will man mehr, ne? Tollen Buddy noch dazu und ein Thema, was den einen oder anderen vielleicht doch mal tangieren könnte.
Ja, jetzt muss man nur hoffen, dass jetzt diese Rolle jetzt ihn nicht irgendwie in eine Richtung festlegt, auch wenn wir hier alle am Sabbern waren.
Nein, er sollte dann auch durchaus noch ernst, nicht ernst, kann man nicht sagen, weil das sind diese Diggler-Geschichte, also wie gesagt, wenn das sich anlehnt an den Film mit Mark Wahlberg, da ist es eher ein Drama, denn
Wie ich hatte gesagt, er spielt ein Pornostar, es ist weit davon entfernt, ein Porno zu sein.
Eben der Aufstieg und Fall eines Pornostars mit allen Schattenseiten und den Tiefen des Lebens. Ja.
Und vermutlich wird das, also ich denke mal, das spielt ja auch vor wie viel zig Jahren?
Das war glaube ich in den 60ern bei mir oder so.
Ja,
also, oder
ich denke mal, dass auch diese Bigotterie und diese Verklemmtheit auch noch eine große Rolle gespielt hat.
Ja. Also diese Rolle, denke ich mal, die ist mit Sicherheit kein Frohlig-Schlecken für diesen kleinen Werwolf.
Ja. Auch wenn es primär doch die Größe entscheidet in dem Fall.
Aber man kann ja im Film so viel tricksen, das glaubt ihr gar nicht.
Ja, anders ist dann schon, wenn es an die Realität geht.
Ja, da können wir uns jetzt aber alle wahrscheinlich nicht wirklich zu einer gerichtlich verwertbaren Aussage hinreißen lassen, weil keiner von uns so nah an Taylor Lautner war.
Ich dachte, wir müssten jetzt selber hier die Hosen runterlassen.
Das würden wir doch nie tun.
Nein.
Dafür sind wir ja im Radio, sonst müssen wir ins Fernsehen gehen.
Puh, ich wollte schon gehen jetzt.
Das Schöne ist, dass du es ja ganz schlecht kannst im Moment.
Ja. Es soll ja Menschen geben, die auf die Größe Wert legen.
Ja, ich hörte davon. Barbara Schöneberger ist so eine, ne?
Nee. Echt? Das blonde Gift oder was war das, Barbara Schöneberger?
Genau.
Ja. Und wieso das?
Ja, er hat einen Titel, der jetzt auf ihrer neuen CD, der da heißt, gibt's das auch in groß?
Da sind wir mal gespannt.
Da hören wir doch mal rein.
Die Schweiz, der Inbegriff von Toleranz und von Beschaulichkeit und einfach nur schön. Und doch.
Wer hat's erfunden?
Wer hat's erfunden? Beziehungsweise wer macht es rückgängig?
Was machen die Schweizer
rückgängig? Ja, angeblich sei in Schweiz gibt es ja die Homo-Ehe und die scheint in Gefahr zu sein.
Oh. Ja. War Herr Putin zu Gast?
Das ist nicht mal so abwegig, weil es ist viel russisches Geld in der Schweiz. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da jetzt nicht zusammenhängt. Aber es ist ganz interessant. Mhm. Die Schweiz ist ein Land im Westeuropa, das es gerade den entgegengesetzten Kurs anderer westeuropäischer Länder zu gehen scheint oder droht. Mhm. Nämlich, es wurde ein Volksbegehren zugelassen, bei dem eventuell jetzt die Ehe als Verbindung von Mann und Frau explizit in die Verfassung oder wie das bei denen heißt, aufgenommen wird. Das hatten die nämlich bisher eben nicht. Und da soll es eine Volksabstimmung darüber geben. Und der Bundesrat, also die Regierung der Schweiz, tut dieses Vorhaben explizit unterstützen. Also das hat man eigentlich nicht gedacht, dass es in Mittel- oder Westeuropa gerade in die entgegengesetzte Richtung geht, dass eigentlich
ein aufgeklärtes Land plötzlich anfängt, wieder zurückzurudern.
Zeigt, weil jetzt eine absolute Demokratie gar nicht so gut ist, vor allem wenn es um Minderheitenschutz geht.
Ich wollte gerade sagen, Basisdemokratie und Minderheitenschutz
verträgt sich nicht.
Verträgt sich oftmals nicht. Und gut, das Ganze ist es noch nicht durch, aber allein schon die Tatsache, dass dieser Gesetzesentwurf oder wie das dort heißt, überhaupt jetzt so weit kommen konnte und dass er auch von der Regierung unterstützt wird, ist schon ein
Zeichen. Ja, das Minarettverbot ging ja auch durch damals.
Was für ein Verbot?
Minarettverbot.
Genau. Minarett.
Wo man auch damals dachte, das sollte eigentlich in der Form durchgehen, aber was dann doch durchging.
Ja. Wer zeichnet da mal wieder verantwortlich dafür?
Das ist dann
die Initiative der Christdemokratischen Volkspartei war
das. Also die das immer sind, wenn sowas geht. Das waren doch die diese komischen, oder? Bringe ich da was durcheinander, diese Plakate mit den schwarzen und weißen Schafen und die schwarzen Schafe, die rausgekickt wurden und so, die hatten
nein, das auch
um die Asyl. Ich das bin mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall diese Ecke. Und das ist halt eben ganz witzig, du hast vorhin gesagt, die Schweiz, ein aufgeklärtes Land, und auf der anderen Seite haben wir dann Irland zum Beispiel, ein Land, was sehr, sehr, sehr konservativ ist, was sehr religiös ist.
Katholisch ist sogar.
Sehr katholisch. Die stimmen jetzt eben genau andersrum ab, beziehungsweise ist halt eine Gesetzesvorlage da. Da soll es ein Volksentscheid, also auch wieder ein Volksentscheid geben, 2015, wo die Eheöffnung geschlossen werden soll. Mhm. Da geht es eben genau in die andere Richtung, also irgendwie verkehrte Welt, also in dem Fall positiv verkehrte Welt, weil ja die...
Können die Iren irren?
Ich habe bei dem Thema gedacht, dieser Spruch wird kommen heute.
Echt? Gott, das ist mir da gerade so eingefallen, bin ich so zu leicht zu durchschauen.
Das ist eine Frage, die in einer Live-Sendung gewagt ist. Also,
oder sind die Schweizer vielleicht irrer als die Iren?
Auch das ist sehr gewagt, zumal die Schweizer uns zumindest geografisch näher stehen.
Ja, sprachlich vielleicht nicht.
Wir haben vielleicht auch Hörer in der Schweiz.
Ja, hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Ja, die können sich genau, gerne mal dazu äußern, ob das jetzt wieder so eine Aktion von irgendeiner extremen Strömung ist oder ob das...
Den Medien nur wieder hochgebauscht wird, aber ich denke mal, wenn sich da der Bundesrat schon damit befasst hat, dann denke ich, ist es nicht einfach nur so eine Blüte.
Ja. Also nochmal, wenn man uns hört, auch in der Schweiz, wir haben einen Chat, www.schwulewelle.de, dann auf Chat klicken.
Genau.
Und man kann uns da Informationen geben.
Kann uns auch eine E-Mail schicken, wenn ihr das lieber nach der Sendung machen wollt. Einfach an mailinsstudio@schwulewelle.de. Dann können wir das auch noch nach der Sendung lesen und uns ein bisschen bilden.
Wir werden aber immer das Thema beobachten, da es ja unsere direkten Nachbarn sind.
Genau. Und apropos Nachbarn. Wie sieht es in Deutschland inzwischen aus? Ich meine, wir haben jetzt Koalitionsverhandlungen, also ist quasi alles wieder auf Null zurück, hat man vielleicht mal gedacht, weil die SPD hat ja so gesprochen, die CDU hat so gesprochen und jetzt muss man sich irgendwie einigen, aber scheint da, dass da auf dem Altar der Koalitionsvereinbarung so einiges geopfert wird. Und wir haben Pech haben auch...
Wie die FDP ja bei unserer Bundestagswahlvorbereitungssendung ja auch schon gesagt hat, der Vertreter der FDP hat auch gemeint, ja, im Programm steht das zwar alles drin, dass sie gern die Gleichberechtigung hätten und so weiter und so fort, aber im Koalitionsverhandlungen, im Koalitionsvertrag mit der CDU, die das halt nicht mittragen wollte, war es halt leider nicht durchsetzbar.
Ja, und witzigerweise könnte uns genau das wieder passieren. Und das, obwohl sich jetzt die LSU, also das ist ja quasi die schwul-lesbische Unterorganisation der CDU, explizit dafür ausgesprochen hat und auch angeregt hat, dass es eine Aufhebung des Koalitionszwangs geben soll.
Ja, und dass man sich mal nach seinem Gewissen entscheiden kann, ne?
Genau.
Das wäre mal was anderes.
Ja, eben. Ich meine, wir wählen die Leute ja, damit sie auch, ich meine, die werben mit ihren Gesichtern, und dann sollen genau diese Leute auch mal das so und abstimmen, wie sie denken und fühlen und so, wie sie auch beworben haben und nicht, wie es ihnen die Partei vorschreibt. Aber okay.
Träumen wir doch von was anderem.
Ist natürlich auch alles sehr taktisch natürlich. Dafür kriegt man andere Sachen durch. Noch da, ich meine, wahrscheinlich ist das Thema wieder zum nicht Beispiel bedeutsam die, genug für die Gesamtbevölkerung. Zum Beispiel die PKW-Maut. Ja. Die tut halt keinem weh, außer halt dem Ausland. Und das kann man durch im Inland natürlich gut punkten. Leider.
Ach ja, aber wem tut die Homo-Ehe weh, frage ich mich.
Ja, in den Köpfen halt, leider Gottes vielen.
Ja, aber ich meine, die Vorstellung wäre ja die, wenn jetzt Schwule und Lesben besser, besser gestellt sind, zum Beispiel steuerpolitisch. Ich meine, deswegen zeugen die auch, fangen die ja nicht plötzlich an, mehr oder weniger Kinder zu zeugen. Ich meine, ich werde ja nicht plötzlich heterosexuell, nur weil mir der Bundestag irgendwelche Anerkennungen verweigert. Ich sage, ach so, na denn, dann werde ich wieder heterosexuell und fange an, Kinder zu zeugen. Ich meine, wie stellen die sich das vor?
It's not a choice.
Gut, aber wahrscheinlich ist auch der Gedanke, ich meine, wir stimmen erstmal dagegen, aber es kommt ja mit der Ehe durchgesetzt, lang oder kurz oder lang möglicherweise durchs Gericht.
Und der Verdacht ist ja auch der, ich meine, die CDU hat jetzt so viele von ihren Kernthemen, gerade in so viele grüne Themen zum Beispiel, verloren, beziehungsweise irgendwelche Sachen aufgegeben, für die sie immer gestanden sind und dass sie vielleicht irgendwas jetzt brauchen. Um ihre Kernwähler noch bei der Stange zu halten, nachdem sie bei so vielen anderen Themen
wenigstens ein Feindbild noch behalten.
Ne? Und wenn sie dann doch nachher, wenn sie es doch machen müssen, wenn sie nachher sagen, naja gut, wir wollten ja nicht, aber wir haben gekämpft dagegen, aber es kommt halt jetzt doch die Homo-Ehe oder ähnliches. Ja. Aber Adoptionsrecht in dem Fall.
Tja, das heißt, irgendwann ist die CDU
Politik? Wie, ja. Was sagen wir dazu?
Tja.
Ein Drama.
Ein Drama. Vielleicht sollten sich unsere Musiker da mal ein bisschen noch stärker engagieren, weil in anderen Ländern gab es zu solchen Kampagnen oder solchen Diskussionen auch dann wirklich Aktivitäten, unter anderem auch von Musikern. Als Beispiel möchte ich noch Finnland nehmen. Da hat die Krista Siegfrieds ein eindeutiges Zeichen gesetzt, weil da gerade in Finnland auch die Diskussion wegen der Gleichstellung war und hat das sogar vor einem europäischen Publikum beim Eurovision Song Contest dieses Jahr zelebriert quasi und hat damit Marry Me ein eindeutiges Zeichen gesetzt, obwohl sie selber heterosexuell ist, was dann auch auf der Bühne durch einen lesbischen Kuss zu sehen war.
Der dann allerdings im chinesischen Staatsfernsehen CCTV nicht zu sehen war, wie wir ja auch schon gelernt haben. Aber wir hören jetzt den lesbischen Kuss bei Krista Siegfrieds Marry Me, aus dem diesjährigen Eurovision Song Contest, der finnische Beitrag, oder heißt es der finnländische Beitrag?
Nee, finnisch ist okay.
Die singt aber Englisch.
Ja, sie könnte auch Schwedisch singen, ist Landessprache in Finnland.
Aber dann wäre es halt ein englisch-schwedisch-finnischer, naja, wie auch immer. Also jedenfalls der Beitrag aus Finnland.
Musik.
Auf Englisch, genau.
Ich bin ganz schön gesunken, um genau zu sein.
So gesunken?
Ja, hat man doch gesagt, ich sinke. Der Dieter singt, hat er gesagt. Das waren die 18s mit Mamma Mia. Und Mamma Mia, das ist jetzt auch ein Thema, auf das wir nochmal kurz zu sprechen kommen wollen. Ich bin nämlich verliebt.
Oh, nee.
Ach. Ja, Mamma Mia, was für eine Blamage.
Das Musical?
Das ist schon ein bisschen her. Okay. Nein, in Basti.
Basti?
In Basti Döring.
Ach, Basti.
Aus der gleichnamigen Mamma Mia Fernsehsendung. Ihr erinnert euch vielleicht. Da
du
gab
warst
es
einer
mal,
der wenigen Zuschauer?
Ich war der? Nein, also Basti und Lukas haben sich ja gefunden in dieser Kuppelshow. Und wobei die komischerweise, da war überhaupt keine Kuppel zu sehen, fällt mir gerade ein. Es gibt Under the Dome, aber es ist eine andere Sendung. Aber egal. Auf jeden Fall haben sich Basti und Lukas gefunden und sind immer noch zusammen. Ich verfolge das ja. Also nicht, dass ich jetzt den Basti verfolge. Das wäre ja dann stalken. Aber nein, ich schaue mir das halt mit Freuden an, wie die zwei immer noch glücklich und zufrieden sind und zum Beispiel im Autokino Kaun Westheim sich zusammen einen Film angucken.
Wo verfolgt man das?
Man kann das über Facebook verfolgen zum Beispiel. Ja, okay. Oder die NSA direkt, also ist egal. Mhm. Aber bei Facebook kann man Basti Döring oder Lukas Sauer suchen und da sieht man dann immer wieder mal Bildchen und Berichte, wie sie sich wieder getroffen haben.
So, und du hast es sozusagen ein NSA-Abo, oder?
Ich habe ein Facebook-Abo, aber es ist selber. Nein, aber zum Beispiel auf dem Oktoberfest waren sie zusammen oder der Basti, der kocht immer so nette, schöne Sachen und er backt lustige Muffins und Pralinchen mit Schokolade und alles für seinen Lukas und Lukas schenkt ihm dann Herzchen und ja, es ist einfach total niedlich. Ach,
der ist schon bewusst, dass das eine sinnlose Liebe ist oder eine unerwiderte Liebe. Oder?
Von mir aus, ja, aber nicht von Basti und Lukas.
Okay.
Du, ich bin's gewohnt. Ich hatte bis. Naja, das wird jetzt so weit.
Okay.
Also das wollte ich jetzt eigentlich jetzt nochmal kurz noch erwähnen. Der neueste Stand, wir halten ja unsere Hörer immer wieder auf dem aktuellen Stand.
Das ist doch was ganz Besonderes, dass nach so einer Kuppelshow das so lange
ja,
schon anhält.
Und
vor allem der Witz war ja der, dass die ja schon zusammen waren quasi, bevor das gesendet wurde. Das heißt, das ist ja noch viel länger her eigentlich, weil das ja eine Aufzeichnung war.
Aber offiziell tun sie immer noch so, als ob es im August gewesen wäre.
Ja.
Also dieses Einmonatige und sowas.
Nein, ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass es schon viel länger hält, wie jeder wohl
genau
erwartet hätte.
Also die waren nicht vor der Sendung zusammen, sondern die Senderei wurde halt im April gedreht. Ja. Und da hat sich das dann entschieden quasi. Und als es dann im August ausgestrahlt wurde, da waren die immer noch zusammen.
Und jetzt sind sie es immer
noch. Jetzt haben wir schon November.
Okay,
das ist ja schon fast Silberhochzeit.
Das heißt, im Januar werden wir dann über die Weihnachtsbilder berichten, hoffentlich.
Genau, da werden wir über die goldene Hochzeit
aber über irgendwelche romantischen Begebenheiten unterm Weihnachtsbaum oder so.
25 Wochen sind doch dann irgendwie Silberhochzeit oder so, oder?
Jahre.
Ich erkläre das dann auch nochmal.
Nein, bei Schwulen sind es Wochen.
Ach so, okay. Nicht Stunden.
Klischees.
Votre Klischees, s'il vous plaît.
Ja, also auf jeden Fall hat der Basti seinen Engel gefunden oder andersrum der Lukas seinen Engel gefunden.
Ja, immer. Genau, einen blonden Engel. Und dann B3 hat übrigens auch so einen schönen Titel drüber gemacht.
Wovon auch mindestens einer schwul ist, bekanntermaßen.
Mindestens einer. Aber die heißen ja B.
Lass laufen. So, liebe Leute, der Kaffee ist alle, der Kuchen verdrückt und das Kaminfeuer geht auch langsam aus. Wir hoffen, ihr hattet einen genauso vergnüglichen Abend wie wir. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitchatten.
Dankeschön. Ja, wir sind übrigens auch außerhalb der Sendezeiten für euch zu erreichen und haben immer ein offenes Ohr für Anregungen, Lob und Kritik.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Hören könnt ihr uns wieder nächste Woche hier auf Radio Dreigland in der bereits angekündigten Tuvas-Sendung.
Selbe Stelle, selbe Welle, Schwulewelle. Und bis dahin,
immer schön schwul bleiben.
Diese Tschüss. Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.